D-Radio Wissen. Online-Talk.
Hallo, es ist Wochenende und wir nehmen uns Zeit zu reden. Hier ist der Online-Talk mit Daniel Fiene
und Herrn Pähler bei D-Radio Wissen.
Selten hat eine Tarifveränderung für solch eine öffentliche und auch langanhaltende Debatte gesorgt wie diese Tarifveränderung der Telekom. Es geht um eure Internetanschlüsse zu Hause. Flatrate heißt künftig nicht mehr unbegrenzt zeitlicher und unbegrenzter Datenkonsum. Flatrate heißt bei Neuverträgen und irgendwann auch mal bei allen Kunden wahrscheinlich unbegrenzt zeitlicher Konsum, was die Daten angeht. Dann können wir nicht mehr auf der Datenautobahn surfen, sondern nur noch auf dem Feldweg vor uns herrumpeln, wenn unser Kontingent in einem Monat aufgebraucht ist.
Und genau das ist für viele sehr ärgerlich. Dabei geht es nämlich vor allem für viel Surfer um eine Preiserhöhung. Denn wenn ab 2016 die Bremse zuschlägt, kann man für mehr Geld wieder schnell weiter surfen. Für viele geht es aber auch noch um einen ganz anderen Aspekt. Kritiker werfen der Telekom nämlich vor, die Netzneutralität aushebeln zu wollen. Stimmt das?
Viele Sachen sind das, die wir noch nicht wissen, aber heute hinterleuchten möchten. Was wir wissen, wer jetzt im neuen Monat Mai einen neuen Vertrag für seine Internet-Flatrate zu Hause bucht, muss ab 2016 mit den Auswirkungen einer Volumengrenze rechnen. Und die Tarifveränderung bedeutet, dass Internetnutzer, die ihre Datenmenge aufgebraucht haben, nur noch mit gedrosselter Geschwindigkeit weiter surfen.
Ja, 75 Gigabyte Datenvolumen sollen inklusive bleiben. Das sind, ich rechne es mal kurz vor, auf YouTube zum Beispiel 83 Stunden HD-Videos.
Oder 30.000 Fotos.
Ja, oder 500 Alben bei iTunes.
17 Stunden täglich Spotify Musik hören.
Oder 4,6 Stunden, gar nicht mal so viel Videotelefon per Skype am Tag.
Oder hast du noch mal eine Münze, die du
nachwerfen
kannst?
Ja, ich habe extra was mitgebracht. Soll ich das nachwerfen?
Wirf mal ein.
Mach ich, ja.
Komm. Ich glaube,
jetzt müsste es gleich wieder gehen.
Bis um 12 können wir in normaler Geschwindigkeit weitermachen.
Mhm. Okay, dann sind wir jetzt da doch angekommen hier im Online-Talk wieder.
Dann legen wir mal los. Ich darf euch unsere Runde vorstellen hier in dieser Stunde. In dieser Debatte habe ich nämlich das Gefühl, dass viel übereinander, aber nicht so extrem viel miteinander geredet wird. Deswegen freue ich mich, dass Philipp Blank da ist. Er ist Sprecher der Telekom und jetzt bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen, danke.
Bei uns ist außerdem YouTube-Produzent Christoph Krachten. Zu seinem Mediakraft-Netzwerk gehören zum Beispiel YTT. Hallo Christoph.
Hallihallo.
Auch bei uns ist Timo Hetzel vom Bits und So Podcast. Neuerdings auch mit Video, sprich er braucht auch mehr Datenvolumen, schätze ich mal, in Zukunft. Herzlich willkommen.
Ja, immer mehr. Hallo, guten Tag.
Guten Tag. Eine Sache haben wir uns überlegt vor dieser Sendung. Normalerweise ist es so, wir haben immer viele Gäste, die kommen so aus der Netzwelt und da duzt man sich. Und jetzt haben wir heute heute einen Sprecher der Telekom da. Was machen wir mit dem denn? Können wir den auch einfach duzen? Können wir vielleicht nicht. Wenn wir den siezen, dann sagen nachher alle, naja, ihr habt euch gleich auf die Seite von den Netzleuten geschlagen. Die duzt ihr, den Telekom-Sprecher habt ihr ausgegrenzt. Deswegen haben wir, das haben wir allerdings schon im Off quasi im Vorfeld gemacht, Timo, du hast das allerdings nicht mitbekommen, besprochen, dass wir uns alle duzen, wenn es okay ist.
Genau so machen wir das.
Ich würde euch trotzdem bitten, mich weiter Herr Pähler zu nennen. Das wäre mir schon wichtig an der Stelle.
Du Herr Pähler.
Genau.
Das kriegen wir hin und ihr seid auch herzlich eingeladen mitzudiskutieren. Viele Fragen von euch sind schon über Google+, über Facebook und auch über Twitter bei uns eingetrudelt. Recht herzlichen Dank dafür und nutzt die Chance, eure Fragen loszuwerden, damit wir die auch gerne weiter reichen können. Und da ist mir eigentlich auch schon eine Frage von Thomas Geng aufgefallen. Er fragt, die Frage brennt mir eigentlich schon seit langem auch bei den Mobilfunkflats auf den Lippen. Aber hier wird es ja ähnlich. Warum wird geplant, so brutal herunterzudrosseln? Philipp, was ist da die Position der Telekom? Warum gibt's das eigentlich, diese Drosselung?
Also zunächst mal, bis 2016 ändert sich im Festnetz ja gar nichts. Also wir haben das jetzt zwar in den AGB für Neuverträge ab dem 2. Mai oder seit dem 2. Mai drin, aber bis 2016 ändert sich gar nichts. Was ist das Problem, was dahinter steckt? Also wir haben ein immens steigendes Datenvolumen im Netz. Für uns als Netzbetreiber bedeutet das, dass wir weiterhin Milliarden ins Netz investieren müssen. Und das Geld dafür muss irgendwo herkommen. Wir hätten jetzt sagen können, wir erhöhen die Preise pauschal für alle Kunden. Da sagen wir, das ist eine weniger faire Lösung. Fairer ist es, wenn diejenigen, die mehr Leistung beanspruchen, auch mehr dafür zahlen. Und das würde dann bedeuten, wenn ich mein Volumen aufgebraucht habe, das ja im Übrigen nicht nur diese 75 sind, sondern wir haben ja unterschiedliche Tarife und das geht bis zu 400 Gigabyte. Wenn ich mein Volumen also aufgebraucht habe, kann ich für ein paar Euro mehr dann mein Volumen erhöhen und mit der gleichen Highspeed-Geschwindigkeit surfen.
Wie viel wird das denn werden? Das ist noch nicht angesagt worden, nicht wahr?
Es ist noch nicht angesagt worden, weil wir auch noch ein bisschen Zeit da bis dorthin haben.
Aber jetzt Zeit, das anzusagen. Das wäre nämlich auch wichtig, um die Diskussion irgendwie auf einen gewissen Level zu bringen, weil jetzt ist so häppchenweise mal so erst dieser Leak und dann so ein Fragezeichen, vielleicht neue Spielregeln und so richtig ist da noch nicht das ganze Paket ausgepackt worden, was da wirklich kommen wird.
Also ich meine, wenn ihr die Branche beobachtet, die Telekommunikationsbranche, wie sich da die Tarife verändern, in welchen Zeiträumen, da sind 2-3 Jahre eine immens große Zeit. Und die Telekom ist zwar groß, aber die Telekom kann auch nicht unabhängig von anderen im Markt, von anderen Playern im Markt Tarife gestalten. Das heißt, wir müssen uns sehr genau anschauen, was ist im Markt tatsächlich durchsetzbar und was ist nicht durchsetzbar. Aber um eine Orientierung zu geben, weil ich natürlich verstehe, dass es das Bedürfnis danach gibt zu wissen, ja, was wird das denn ausmachen? Wir haben Mobilfunktarife, da kann ich ab 5 € mein Highspeed-Volumen verdoppeln und das gibt eine Orientierung dafür, über welche Preise wir reden.
Dass da so eine gewisse Unsicherheit da ist, das sieht man zum Beispiel in einer Frage von Stefanie Schmidt. Also ich würde ja gerne wissen, ob die Drosselung auch für die Verträge gilt, die nach 24 Monaten Laufzeit auslaufen, also ohne Änderung einfach weiterlaufen, oder ob das dann automatisch neue Verträge werden.
Nein, solange ich im bestehenden Vertrag bleibe, ändert sich nichts. Das heißt, wenn der alte Vertrag weiter verlängert wird, ändert sich nichts, dann gelten die Bedingungen weiterhin. Wenn ich aber einen neuen Vertrag buche, beispielsweise, weil ich mehr Highspeed-Volumen brauche, weil ich ein anderes Tempo haben will, weil ich auf VDSL wechsle. Wir sind ja gerade dabei, das Vectoring-Netz auszubauen. Das heißt, die Geschwindigkeiten gehen nochmal hoch. Also wenn ich da einen neuen Vertrag über ein neues Produkt abschließe, dann gelten natürlich die neuen AGB.
Kurze Frage, Vectoring-Netz
ist aber nicht
was?
Entschuldigung.
Vectoring ist die neue Technik, die wir einsetzen werden, um das VDSL-Netz schneller zu machen. Da werden die Geschwindigkeiten verdoppelt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde.
Timo, was war dein Einwand?
Wie ist das denn mit der Umstellung auf die neuen All-IP, sogenannten All-IP-Anschlüsse? Wenn ich jetzt meinen alten ISDN oder alten Analoganschluss mit alter AGB habe und bis, sagen wir, 2018 wird das ganze Netz, die ganze Vermittlungstechnik auf die neue Technologie umgestellt, dann wird doch da auch die neue AGB angewendet. Ist das nicht auch so?
Also es ist richtig, dass wir bis 2018 auf IP umstellen wollen, weil IP deutliche Vorteile hat gegenüber der alten Technik. Ich kann jetzt aber noch nicht sagen, wie in 2018 die AGB aussehen. Aber es stimmt natürlich, wenn ein Kunde auf einen IP-Anschluss wechselt, ist das ein neuer Vertrag, ja.
Wenn er gewechselt wird, ist der Punkt.
Niemand wird gewechselt. Ein Kunde entscheidet sich selbst, ob er seinen Vertrag wechselt oder eben nicht.
Wir können uns auch nochmal vielleicht anschauen, Christoph Krachten, als YouTube-Produzent sage ich jetzt einfach mal viel mit Bewegtbild zu tun. Was ist das schlimmere Szenario, dass das Internet, die Internet-Flatrate vielleicht auch teurer wird im Allgemeinen, wenn vielleicht zum Beispiel auch andere Anbieter nachziehen werden? Oder sind es andere Aspekte, die vielleicht auch Sorgenfalten bei dir auftauchen lassen?
Ja, die Sorgenfalten, die kommen, wenn ich mir ansehe, die Telekom, die hat ja verschiedene Hüte auf. Die ist Netzanbieter, sie hat aber auch ein eigenes Portal Entertain. Ich nehme mal schwer an, Philipp, das ist nicht von der Netzdrosselung betroffen. Das heißt, ich fahre auf einer Autobahn und die Autobahn wird von der Telekom zur Verfügung gestellt. Die Telekom hat auch die LKWs und die Ladung kommt auch von der Telekom. Aber wenn ich auf die Autobahn möchte mit meinem LKW, dann wird mir eine Geschwindigkeitsbegrenzung angegeben und ich kann nicht mehr so schnell fahren, wie ich möchte. Und die Telekom zieht ständig mit ihrem Angebot vorbei. Das finde ich blöd. Also das finde ich schade eigentlich.
Ja,
und ich finde, es geht auch nicht.
Dazu gleich mal. Also Entertain ist erstmal ein anderer Dienst. Entertain ist Fernsehen. Erlebt ja auch jeder Kunde, der Entertain nutzt.
Wir machen auch Fernsehen. Unsere Zuschauer sitzen weit weg und wir jetzt strahlen zu denen aus. Auch Fernsehen.
Ist auch völlig in Ordnung. Entertain ist Fernsehen und Entertain ist ein Produkt, für das Kunden extra zahlen. 10 € mehr kostet das im Vergleich zu den anderen Tarifen. So, es ist dann ein sogenannter Managed Service. Das heißt, er wird in einer höheren, gesicherten Qualität produziert und ist ein separater Datenstrom auf der gleichen Leitung. Wir sagen jetzt, diese Managed Services bieten wir grundsätzlich jedem anderen auch an. Diskriminierungsfrei. Jeder, der einen Managed Service haben möchte, kann das machen. Dafür sind wir absolut offen.
Es ist ja gerade eben nicht diskriminierungsfrei, wenn das ein gemanagter Service ist. Aber auch ein guter Punkt, ich würde jetzt gerne meinen Kunden die Drossel ersparen und würde gerne mein Angebot auch als Managed Service gerne anbieten. Was kostet mich das denn? Ja, ich habe nur so kleiner Service, kleiner Managed Service, 15 Terabyte im Monat.
Genau, da ist es der Punkt, es kostet vorab keinen Cent. Die Geschäftsmodelle, die hinter Managed Services stehen, sind diejenigen, dass wir uns den Umsatz, der dadurch generiert wird, teilen. Das heißt, der kleine Anbieter, selbst der kleinste Anbieter mit einer neuen Innovation, mit einem ganz neuen Dienst, den es bisher im Internet nicht gab, kann seinen Dienst erstmal starten. Er kann bei uns sagen, ich brauche das als Managed Service, weil es ist ein sehr empfindlicher Dienst. Es ist beispielsweise eine Videokonferenz oder ein Videostream. Wenn ich den im regulären sogenannten Best-Effort-Internet laufen lasse, wird die Qualität nicht gut genug sein und die Kunden werden nicht bereit sein, den anzunehmen. Insofern brauche ich einen Managed Service. Dann sagen wir, ja, können wir machen. Das kostet den Anbieter erstmal nichts, sondern wir werden uns hinterher die Umsätze, die er damit erzielt, teilen.
50-50 heißt das 50-50?
Nein, das heißt nicht 50-50. Die Modelle sind jetzt im Detail noch nicht ausklamüsert. Das wird auch noch, wir haben ja auch noch Zeit. Wie gesagt, bis 2016 ändert sich nichts. Ich nehme nicht an, dass wir 50% der Umsätze davon bekommen. Es ist ja immerhin primär der Content, der das für den Nutzer interessant macht.
Und das ist genau das Problem, finde ich. Ja, das ist so ähnlich, als würden Sie sagen zum Otto-Versand, naja, Otto-Versand, du hast eine Bestellhotline und wir hätten jetzt gerne einen Umsatzanteil von jedem irgendwie Schal, den du verkaufst. Und das geht nicht. Ja, das Best-Effort-Internet, wie sie das nennen, das ist gut genug, das ist plenty good, um irgendwie Videostreams und sowas anzubieten. Es gibt
Quality of Service Management. Noch ist es das. Aber so wie sich das Datenvolumen entwickelt, wird es das in Zukunft nicht sein. Insofern müssen wir Lösungen dafür finden, dass auch Anbieter von kleinen Diensten, von empfindlichen Diensten in Zukunft eine Chance haben, die überhaupt auf den Markt zu bringen. Und im Best-Effort-Internet wird das nicht funktionieren.
Das wird funktionieren.
Dafür müsste das Geld vom Himmel fallen, um die Netze so weit auszubauen, dass Best Effort immer noch die beste Qualität für auch noch so empfindliche Dienste sein. Und das gibt's leider nicht. Wie gesagt,
anderes Argument, was das angeht. Die Telekom hat so eine besondere Rolle als ehemaliger Staatsmonopolist, ja. Und jetzt sind sie ja immer noch so ein Quasi-Staatsunternehmen. Und ich denke, die Telekom hat da vielleicht keine rechtliche Verpflichtung, aber eine moralische. Als Infrastrukturanbieter ein gutes Netz zu realisieren. Und es geht in so vielen Ländern, in anderen Ländern auch. Aber wieso geht das denn hier nicht?
Diese moralische Verpflichtung sehe ich auch, obwohl wir sagen, wir sind im Wettbewerb. Ihr könntet die Frage, warum baut ihr nicht das Netz aus, jedem Wettbewerber genauso stellen wie uns. Aber dennoch, wir nehmen diese Verantwortung an und wir wollen das Netz eben ausbauen. Aber wie gesagt, wenn man sich anschaut, was die Kosten für einen Netzausbau sind, flächendeckendes Glasfasernetz würde bis zu 80 Milliarden kosten. Wir haben jetzt im ersten Schritt erstmal gesagt, wir wollen Vectoring, wie vorhin erwähnt, ausbauen. Dafür nehmen wir in den nächsten 3 Jahren 6 Milliarden in die Hand. Das sind immense Ausgaben und auf der anderen Seite gehen die Umsätze mit Telekommunikation runter. Das heißt, wir müssen irgendwie diesen Trend, der nicht zusammenpasst, zusammenbringen. Nämlich sinkende Umsätze und höhere Investitionen passen so nicht zusammen. Und dafür brauchen wir Lösungen. Und ich habe aus der Netz-Community bisher noch keine Lösung dafür gehört. Ich höre nur, lasst alles, wie es ist und baut gefälligst euer Netz aus. Aber woher wir das Geld dafür nehmen sollen, dafür habe ich bisher keine Antwort gehört.
Meine Antwort wäre da ganz einfach, bitte, bitte, bitte erhöhen Sie doch die Preise oder erhöht bitte die Preise, weil ich möchte...
Dann verlieren wir morgen die Kunden an die Kabelnetzbetreiber, an Vodafone, an Telefonica.
Nein, Qualität zahlt sich immer aus.
Leider nicht, ja, nicht unbegrenzt. Wir haben die Erfahrung schon jetzt machen müssen. Wir sind der Premium-Anbieter, wir sind der teuerste Anbieter im Netz und wir sehen ja, was mit unseren Kunden passiert, sobald wir da an der Preisschraube drehen. Wenn wir es für alle Kunden machen, das sind die Kunden nicht bereit zu bezahlen. Aber wir sagen, es gibt bestimmt Kunden, die mehr Leistung wollen. Und dann sagen wir, wenn die mehr Leistung wollen, werden sie auch bereit sein, für diese Mehrleistung mehr zu bezahlen.
Ich habe hier bei Twitter eine Frage von Bruno. Er möchte nochmal nachhaken oder fragen, warum denn gleich auf, wie er sagt, untaugliche 384 Kilobits pro Sekunde gedrosselt wird.
Das sind jetzt die Größen, die wir jetzt definiert haben. Die 75 Gigabyte im kleinsten Tarif, die 384 als die Geschwindigkeit, auf die erstmal gedrosselt wird, wenn ich mein Volumen erschöpft habe. Das sind Größen, die werden wir uns in den nächsten 3 Jahren anschauen. Und wir werden schauen, ist das noch vertretbar oder ist es nicht vertretbar? Müssen wir das ändern? Ich meine, wir sind auch da ja im Wettbewerb und Kunden, wenn sie sagen, nee, das akzeptiere ich nicht, dann gehe ich zum Wettbewerber, dann sind wir schlichtweg gezwungen, uns das anzuschauen und zu überlegen, können wir das den Kunden so anbieten oder ist das ein Angebot, was absolut nicht geht? Wie gesagt, wir haben da bis dahin noch ein bisschen Zeit und wir werden uns anschauen, wie sich das weiterentwickelt und das dementsprechend anpassen.
Ist man eigentlich im Hause der Telekom überrascht über diese doch krassen Reaktionen jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen, als die Pläne jetzt bekannt wurden?
Naja, dass es vor allem im Netz nicht auf Gegenliebe stoßen wird, damit hatten wir schon gerechnet, das ist klar. Letztlich ist es ja für einige Kunden und mögen es noch so wenige sein, aber es ist für einige Kunden eine Preiserhöhung. Und das sind natürlich vor allem die Kunden, die besonders viel im Netz unterwegs sind. Dann kommt halt noch die Debatte um Netzneutralität, die damit reingemischt wird. Und das ist natürlich emotional. Ist schon die letzten 3 Jahre ein hochemotionales Thema. Insofern, es kommt nicht ganz überraschend, aber es ist natürlich auch keine schöne Situation. Da verrate ich kein Geheimnis, glaube ich.
Christoph, müsstest du dich nicht entspannt zurücklehnen lassen können, weil du sagst, ja gut, dann macht halt Google als für YouTube einen schönen Deal mit der Telekom und wir können so weitermachen wie bisher?
Ja, weiß ich das. Und es geht ja nicht nur um Google, sondern es geht ja um jeden Menschen, der Videos ins Netz stellt und möchte, dass jeder sie auch sehen kann. Und ich sehe da eine Einschränkung für die Gruppen, die einfach das nötige Kapital haben, um zum Zuschauer zu kommen, und andere Leute, die dieses Kapital nicht haben. Und da wird dann plötzlich ein Unterschied draus. Das heißt, es betrifft ja auch Moritz Müller in keine Ahnung wo, der vielleicht das auf einem eigenen Server macht. Der ist ja gar nicht in der Lage, so einen Deal zu machen. Und der steht dann außen vor. Und da, finde ich, geht es dann schon um Netzneutralität und geht schon um die Frage, wer hat den Zugang zum Zuschauer, und der wird dann dadurch einfach gewollt oder ungewollt beschränkt und reglementiert.
Ja, da ist auch Entertain ein nicht schönes Beispiel. Das ist tatsächlich technisch anders gelöst. Das läuft auf dem VLAN und ist Multicast. Aber im Mobilfunk sieht man ja, wo es hingeht. Zum Beispiel mit diesem Spotify-Deal bei T-Mobile. Ja, man hat also diesen Musikstreaming-Dienst und das Volumen, was darüber generiert wird, wird nicht auf die Mobilfunkrechnung draufgeschlagen. Wenn ich jetzt aber einen anderen Musikstreaming-Dienst, sowas wie RDO, machen möchte und der hat halt keinen Deal mit der Telekom, dann geht's auf mein Volumen und dann muss ich da 5-Euro-Stückchen einwerfen.
Das ist eben der Punkt, wo wir sagen, da geht's um Diskriminierungsfreiheit und da geht's in unserer Sicht auch um eigentliche Netzneutralität.
Das ist diskriminierend.
Es ist eben nicht diskriminierend, weil wir sagen, dieses Angebot würden wir jedem anderen Diensteanbieter auch machen oder machen wir jedem anderen Diensteanbieter auch. Jeder kann Managed Service haben, wenn es für seinen Dienst sinnvoll ist. Und das entscheidet er, das entscheiden nicht wir. Insofern, wird es mit Sicherheit nicht darum gehen. Wir werden nie übereinkommen, wenn es darum geht, dass Netzneutralität verstanden wird als die strikte Gleichbehandlung sämtlicher Datenpakete. Die ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll. Daraus haben wir nie einen Hehl gemacht. Da werden wir keine Übereinkunft finden. Netzneutralität für uns bedeutet, dass keine Dienste diskriminiert werden, dass keine Inhalte diskriminiert werden und dass der Kunde entscheiden kann, welchen Dienst er wann wie nutzen möchte.
Aber im Prinzip ist es doch so, dass dann der Anbieter, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der seinen Dienst auch gerne dann im normalen Tempo durchgeschleust haben möchte, dann sagen kann, entweder bezahlt er das oder der Kunde bezahlt das.
Wie der Diensteanbieter sein Geschäftsmodell macht, das werden wir ihm nicht vorschreiben. Also das wird er selbst machen können. Er kann es über Werbung finanzieren lassen, er kann es vom Kunden direkt bezahlen lassen. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle und ich denke, das soll im Internet auch so bleiben, dass es unterschiedliche Modelle gibt. Und nochmal auch für die ganz Kleinen, die absolut keine kommerziellen Interessen haben, sondern privat oder ihre politischen Botschaften kommunizieren möchten. Es ist ja nicht so, dass das reguläre Internet nicht mehr da ist. Also diese Datenpakete enthalten oder diese neuen Tarife enthalten ja Datenpakete, die das normale Internet erstmal problemlos ermöglichen. Nur es gibt bestimmte Dienste, die sehr viel Kapazität brauchen, die auch eine andere Empfindlichkeit haben als das normale Internet. Und für diese Dienste machen diese Managed Services Sinn.
Es gibt bestimmte Dienste. Video wird ein solcher Dienst sein. Der wird in Zukunft 90% des Traffics ausmachen. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe einen solchen Anschluss, er wird gedrosselt, 384 Kilobits, dann ist dieser Dienst, der in 2 Jahren mit Sicherheit ein Großteil auch des Medienkonsums im Internet ausmachen wird, ist der nicht mehr in kompletter Breite zu nutzen.
Und nee, das, der ist dann kaputt, der ist aus.
Ja. Ne? Nochmal, es wird immer die Möglichkeit geben, zusätzlich Volumen zu buchen und auch wie die Pakete aussehen, diese 75 Gigabyte, die ja heute für den Durchschnittsnutzer locker ausreichen, weil der im Schnitt bei 15 bis 20 Gigabyte ist. Auch diese Pakete sind ja flexibel. Also die sind ja nicht auf alle Ewigkeit genau so gemeißelt. Wir werden das den Marktgegebenheiten und der Entwicklung des Verkehrs im Internet anpassen.
Ich hätte eine andere Frage. Ich habe ja so einen Server bei einem in einem Rechenzentrum stehen und ich kann mal kurz sagen, was der für mich tut. Also da ist ein teurer Server, der kostet vielleicht 3000 Euro, da ist Ökostrom drin, der wird rund um die Uhr für mich bewacht und hat eine Klimatisierung und der hat auch 15.000 Gigabyte im Monat Volumen drauf. Und was kostet mich der? 100 Euro. Und mit einem Gigabit ist der angebunden. Und wenn ich ein zusätzliches 1000 Gigabyte Volumen haben möchte, dann kostet mich das 6,90 Euro. Wieso bekomme ich jetzt bei der Telekom ab einem kleinen zweistelligen Gigabyte-Volumen schon eine Sperre reingedrückt. Wie kann diese Bandbreite auf dem Telekom-Netz irgendwie teurer sein als im richtigen Internet?
Das ist ganz erstaunlich, dass uns dieses Argument immer entgegengehalten wird. Wir haben nie gesagt, dass die Bandbreite für die Telekom teuer ist. Was wir sagen ist, dass A, die Umsätze sinken in der Telekommunikationsbranche und zwar in 6 Jahren um 9 Milliarden auf 58 Milliarden und dass B, Milliarden in den Netzausbau investiert werden müssen. Und das ist ja völlig unbestritten, dass wir den Netzausbau weiter vorantreiben müssen. Da geht es auch nicht um Backbone-Verkehr. Auch das ist ein Argument, was uns immer entgegengehalten wird. Wir haben nie über Backbone-Verkehr argumentiert. Wir haben gesagt, das Netz muss ausgebaut werden. Und das ist natürlich primär das Anschlussnetz, was teuer ist, weil dort der Spaten in die Hand genommen werden muss, Tiefbauarbeiten anstehen und die Glasfaser verbuddelt werden muss. Und das kostet Milliarden.
Ja, passend dazu die Glasfaser müssten, Entschuldigung, die Glasfaser müssten Sie natürlich verbuddeln, aber Sie setzen trotzdem auf Vectoring, was den Konkurrenten den Zugang zu der Leitung...
Auch für Vectoring müssen wir die Glasfaser verbuddeln und Vectoring ist ein durchreguliertes Produkt. Das ist die Bundesnetzagentur hat uns genau vorgeschrieben, wie die Spielbedingungen dafür sind und die Wettbewerber, wir haben ja jetzt gesehen, Telefonica sind die Ersten, die unser Vectoring-Produkt nutzen wollen. Die Wettbewerber brauchen Vectoring genauso wie wir.
Martin Möbius hat auf Google Plus auch passend dazu uns die Frage gestellt an Herrn Blank. Welche Summen für welche Investitionen sind denn geplant? Welche Mehreinnahmen werden geplant und welcher Teil davon wird investiert?
Also zunächst die Investitionen. Wir haben gesagt, dass wir in den kommenden 3 Jahren 6 Milliarden in den Festnetzausbau investieren. Das ist eben vor allem der Ausbau mit Vectoring, der erstmal ein Glasfaserausbau ist bis zu den grauen Kästen, bis zu den Verteilerkästen. Das ist das, was hauptsächlich investiert wird. Natürlich sind Mehreinnahmen, die ja im Übrigen ja auch erst ab 2016 kommen würden, nicht die einzige Lösung dafür. Das ist ein kleiner Baustein, wie wir als Netzbetreiber zusätzliche Einnahmen generieren wollen. Das kann nicht der einzige sein. Hinzu kommen unsere ganzen neuen Geschäftsfelder, die Cloud-Lösungen, eHealth etc. Und das ist halt ein weiterer Baustein, um die Einnahmen irgendwie auf das Level zu bekommen, um diese Investitionen schultern zu können.
Christoph, wie wird das ganze Thema unter den YouTubern diskutiert? Was ich ganz interessant fand, so bei solchen Debatten, als das jetzt zum Beispiel ging es um ACTA, als es da auch große Straßendemonstrationen gab, dass da sehr viele mobilisiert wurde. Jetzt haben wir hier wieder ein Thema, was auch die Szene richtig betrifft. Wie wird das da aktuell diskutiert?
Also ich glaube, das braucht noch ein bisschen Karenzzeit, das muss noch ein bisschen sacken. Ja. Inzwischen, also ist es noch nicht so, dass da dieses Problem wirklich auf dem auf der Tagesordnung ist, weil es auch wirklich noch eine Weile hin ist. Meine Einschätzung ist auch, da wird die Telekom sicher noch mal ein bisschen nachdenken. Vielleicht wird sich das auch das ein oder andere ändern. Aber es kann durchaus sein, dass wenn dieses Ereignis näher rückt und ähnliche Dinge passieren werden wie bei ACTA, weil das wirklich Dinge sind, die uns Macher persönlich betreffen. Wir kommen nicht mehr oder haben Probleme, zum Publikum zu kommen. Und das ist einfach eine unschöne Situation. Egal, was da jetzt die verschiedenen Dimensionen dieser Entscheidung sind, das ist für uns Macher wirklich nicht gut.
Und gerade YouTube ist auch ein gutes Beispiel, gerade für dich, Christoph, auch. Ich kann mir gut vorstellen, es gibt ja so die Diskussion, was passiert denn so im Moment zwischen dem Anschluss, den gerne Google mit YouTube an das Telekom-Netz gerne hätte. Ja, das gibt ein kostenloses Peering-Angebot offensichtlich von Google, habe ich gelesen. Und die Telekom würde dafür gerne aber Geld sehen. Jetzt könnte es natürlich durchaus zu so einer Situation kommen wie mit der GEMA und YouTube, dass einfach Google sagt, okay, nee, dann halt nicht mehr schwarzer Bildschirm für Telekom-Anschlüsse. Wie schaut es denn dann aus? Gibt es dann einen Aufstand auf der Straße?
Also da wird mit Sicherheit den Aufstand geben. Also da sind Menschen, die Millionen Abonnenten haben, eine junge und wie wir jetzt bei ACTA gesehen haben, eben nicht die Spaßgesellschaft, die politisch uninteressiert sind, sondern eben die intensiv mitdiskutieren, die sich das alles sehr genau angucken und dann auch dagegen protestieren werden. Ich kann nicht für die fürs Publikum sprechen, aber ich glaube, da ist ein empfindlicher Nerv getroffen, weil, und das ist ja das, was sich im Netz in den letzten Jahren geändert hat, da kommen plötzlich ganz neue Leute, die Inhalte machen. Und die hätten vorher, wo es Verlage, Fernsehsender und lauter Torwächter gab, die gesagt haben, du darfst rein und du darfst nicht rein, die Torwächter gab es nicht mehr. Und jetzt plötzlich geht wieder ein Tor zu und plötzlich haben wir es wieder schwierig. Und das wäre, ich glaube, das würde doch einige Leute mobilisieren.
zwei Dinge dazu, zu Google und anderen Content-Anbietern, vor allem aus den USA. Diese Unternehmen machen Milliardengewinne mit einer Netzinfrastruktur, für die sie nichts leisten. Ich meine, natürlich sind wir auch abhängig von deren Inhalten, weil nur dann werden die Nutzer unsere Anschlüsse buchen. Aber bis dato ist die Situation so, dass Google und Co. quasi nichts, so gut wie nichts, einen sehr geringen Anteil leisten für den Ausbau der Netze, auf die sie angewiesen sind. Das ist aus unserer Sicht nicht in Ordnung. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir wollen lauter neue kleine Dienste. Umso mehr, umso besser. Das ist das, was wir wollen. Und wir sind da offen für Kooperation. Wer war denn Spotify bis vor kurzem? Das war auch eine kleine Klitsche. Ist auch jetzt immer noch ein relativ kleines Unternehmen. Aber wir sind extrem offen dafür, diesen neuen und innovativen Diensten auf die Beine zu helfen und die zu unterstützen, weil das unser Geschäftsmodell ist, die zu unterstützen. Wir haben absolut kein Interesse, auch nur einen davon zu behindern. Umso mehr, umso besser.
Wobei, es geht nicht um Dienste. Es geht hier um Medienproduzenten. Und die haben keine Dienste. Das heißt, die spielen gar nicht auf diesem Spielfeld, wo sie Vereinbarungen treffen wollen, die haben nicht diese Möglichkeit. Im Notfall haben sie eben irgendwo einen Server stehen oder machen auf YouTube Videos, und wenn YouTube dann keinen Deal mit ihnen macht, gucken sie in die Röhre und die Zuschauer eben auch, und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich glaube nicht, dass wir ernsthaft erwägen würden, und YouTube vermutlich genauso wenig, dass wir YouTube nicht mehr anbieten würden, weil ich glaube, sonst auch dann, ich meine, hier wird immer so getan, als könnte die Telekom oder ein anderes Unternehmen agieren, wie sie möchte, nach Gutdünken. Wenn wir einen Dienst wie YouTube nicht mehr anbieten würden über unser Netz, würden die Kunden in Scharen von heute auf morgen bei der Konkurrenz sein. Daran haben wir absolut kein Interesse.
Gut, aber dann muss ich sagen, wenn ich 384 Kilobit nach 75 Gigabyte geht in diese Richtung. Der Medienkonsum wird dort steigen. Wir haben heute ein durchschnittlicher Abonnent auf YouTube guckt 511 Minuten Video. Das ist noch wahnsinnig wenig. Das wird noch dramatisch steigen in 2 Jahren, wenn wir dabei komplett anderen Werten stehen. Und da wird ein Durchschnitts-User wird über 75 Gigabyte
ja,
müde
Christoph,
lächeln.
Christoph, da kannst du aber auch sicher sein, dass wir auch für den User, der intensiv nutzt, ein Paket finden werden, was für ihn attraktiv ist, weil wir ihn als Kunden halten wollen und ihn eben nicht an die Konkurrenz verlieren wollen. Wir werden immer teurer sein als die anderen. Wir werden sagen, wir haben die bessere Qualität, und wir werden ihm ein Paket anbieten, was für ihn interessant ist. Da bin ich völlig überzeugt davon.
Schauen wir mal.
Wir haben ja eine Mail bekommen von Markus. Ich skippe da mal so durch. Er sagt, ich finde es völlig okay, dass die Telekom die Kosten für den Netzausbau auf die Kunden umlegt. In der Süddeutschen war neulich ein Artikel, ja, der das Ganze sachlich erklärt hat. Der Großteil der Kunden benötigt überhaupt nicht so viel Datenvolumen im Monat. Es sind nur sehr wenige Power-User, die wirklich das voll ausnutzen. Warum sollten über ein gestaffeltes Tarifsystem nicht auch mehr bezahlt werden? Aus meiner Sicht zeigt sich hier nur wieder die Umsonstmentalität des Internet. Alle wollen immer mehr und immer schneller bezogen, und wir haben keinen, der es haben will. Wenn die Telekom ihren Dienst Entertain von dieser Regelung ausnimmt, so ist das aus meiner Sicht keine Verletzung der Netzneutralität, sondern ein völlig legitimes Tarifmodell. Es gibt eben Tarife mit und ohne Entertain, und mit Entertain zahlt der Kunde ja auch mehr. Andere Anbieter werden da nicht benachteiligt. Sie können sicherlich gegen Gebühr dazu gebucht werden. Ich befürchte nur, dass die Telekom dadurch einen Wettbewerbsnachteil hat, weil sie jetzt als erster vorangeht. Andere Anbieter werden sicherlich nachziehen. Schließlich ist die Telekom ja diejenige Firma, soweit ich weiß, den größten Anteil am Netz Ausbau zu tragen hat. Bei den hohen Ansprüchen, die Kunden heute haben, ist nun mal nicht mehr alles umsonst zu bekommen. Hoffentlich bin ich mit dieser Ansicht jetzt nicht der totale Außenseiter, Markus, und er ist irgendwo im Human Resources Bereich Berater, nicht im Telekommunikationsbereich, so wenn ich das gerade hier so richtig gesehen habe.
Ist zumindest mal eine Meinung, die, glaube ich, in dieser Runde nicht die Mehrheitsmeinung bisher war, wenn ich das so.
Nein, also es gibt keine, ich habe wirklich keine Umsonstmentalität. Ich bin sehr dafür, einen angemessenen Preis zu zahlen, und ich bin sehr dafür, dass die Telekom das Netz ausbaut. Aber das muss in einer wettbewerbsneutralen Art und Weise passieren. Und das darf eben nicht einzelne Dienste benachteiligen, nur weil sie keinen extra Vertrag mit der Telekom haben.
Hast du denn da eine Alternatividee? Weil wir haben ja schon eben gehört, einfach den Pauschalpreis teurer zu machen, damit die Flatrate so bleibt, wie sie bisher war, scheint ja aus wirtschaftlicher Sicht im Marktumfeld nicht sinnvoll zu sein.
Hast du da eine andere Idee?
Ich glaube, dass sich Qualität auszahlt. Ich denke, es ist eine Option zu sagen, wir lassen unsere Preise gleich, wir erhöhen unsere Preise vielleicht, dafür wird aber auch ausgebaut und der Bauer Konrad auf dem letzten Kuhdorf bekommt auch seine Glasfaser in den nächsten 10 Jahren hingelegt. Das ist ein Riesenproblem für Deutschland, dass
Timo,
die Netze
woher
nicht
nehmen
genug
wir die
ausgebaut
dafür?
Werden.
Wir sind da ja einig, wir sind ja absolut
wie viel,
einig.
Wie viel Gewinn hatte die Telekom letztes Jahr? 11 Milliarden?
Reden wir jetzt darüber, ob Unternehmen in unserem System Gewinn machen dürfen oder nicht? Oder worüber reden wir? Natürlich ist ein Unternehmen in einem marktwirtschaftlichen System darauf aus, Gewinn zu machen. Aber 80 Milliarden zu investieren, geht so bisher nicht. Dazu wird sich einiges ändern müssen.
Der ehemaliger Staatsmonopolist hat da eine gewisse Verantwortung, das Erbe von den Kabeln im Boden, das er mitbekommen hat.
Wir haben die Schulden dafür mitbekommen und die Schulden hatten einen höheren Wert als das Netz, das wir vom Bund übernommen haben. Nur dazu, weil das auch eine ewige Legende ist, dass wir das Netz, das angeblich aus Steuergeldern, was auch nicht stimmt, aufgebaut worden wäre, übernommen hätten. Das stimmt nicht. Wie gesagt, wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Man kann natürlich die Grundsatzfrage stellen und sagen, sollte das Internet als öffentliche Gut nicht vom Staat bereitgestellt werden. Das mag eine andere Diskussion sein, aber darum geht es heute nicht. De facto ist es heute so, dass wir ein privatwirtschaftliches Unternehmen sind und das muss irgendwie schauen, wie es das Geld herbekommt, um die Investition leisten zu können.
Ja, aber das ist zu kurz gedacht. Wenn man ganz Deutschland verkabeln würde und wie lange auch immer das jetzt dauern würde, aber wenn man das heute angehen würde und wenn man das vor 10 und 20 Jahren angegangen wäre, Glasfasern zu verlegen, flächendeckend, ja, vor meinem Haus wird gerade gebuddelt und da wird wieder keine Glasfaser reingelegt. Ja, es dauert einfach zu lange, es ist zu spät angefangen worden. Und damit,
weil es sich in Deutschland nicht rechnet. Weil es sich in Deutschland nicht rechnet. Deswegen hinkt Deutschland hinterher. Der Wettbewerbsdruck ist in diesem Land so stark. Und die Regulierung hat in ihren Vorleistungspreisen bisher nur einen Weg gekannt, nämlich die Vorleistungspreise immer weiter abzusenken. Und zwar so stark wie in keiner anderen Branche. Schau dir die Strompreise an. Schau dir die Preise der Bahn an. Keine andere Infrastrukturbranche musste so starke Einbußen hinnehmen, wie wir es tun. Und gleichzeitig wird erwartet, dass wir immer schneller, immer mehr ausbauen. Das funktioniert so nicht.
Wir haben, ich suche das jetzt hier gerade nochmal raus, was ja auch ganz interessant war, in dieser Debatte hat ja sich auch Sascha Lobo, ich glaube in den letzten beiden Kolumnen von ihm auf Spiegel Online auch dazu geäußert und er sagt eigentlich, ja, wir haben hier ein Problem augenscheinlich und die Politik, die kümmert sich bisher viel zu wenig um diese Fragen.
So, Herr Rösler hat doch einen Brief geschrieben.
Der zeitgleich an Spiegel Online ging zu uns, ja, das ist richtig. Den haben wir auch beantwortet.
Und die
wahrscheinlich aber nicht auch an Spiegel Online, das wäre eigentlich... Nein, wir für uns alle auch interessant gewesen.
Doch, er ist von uns auch veröffentlicht worden. Hatten wir in den Rösler dann aber auch in dem Brief geschrieben.
Ich habe dir gestern den geschickt, Herr
Perler. Ich bin die Geschichte, dass ich zurzeit eine echte Drosselung erlebe, die erzähle ich jetzt nicht, weil ich ziehe gerade meinen DSL-Anschluss um oder bin schon umgezogen. Mein DSL-Anschluss ist aber noch nicht umgemeldet und ich erlebe gerade allerdings durch einen blau gefärbten Telekommunikationsanbieter, was es heißt, eine Mobildrosselung zu haben und das ist irgendwie noch nicht mal möglich zu twittern.
Ja, aber das ist ein kleiner Exkurs. Also ich finde, Drosselung ist einfach so eine Idee, ich kann die nicht nachvollziehen. Und die treibt eben immer wieder Stilblüten, die komplett bescheuert sind. Ich habe ein Beispiel jetzt in der Schweiz erlebt. Ich hatte eine Flatrate gebucht, die tagesweise bezahlt wird. 7,50 Franken ohne Grenzen surfen. So, dann ging es aber nicht mehr. Ich war so gedrosselt, dass ich nicht mal mehr eine normale Internetseite aufrufen konnte. Dann rufe ich den Support an. Ja, da ist eine Volumenbegrenzung auf Monatsbasis drin. Das heißt, ich hätte für den nächsten Tag wieder 7,50 Franken bezahlt, wenn ich online gegangen wäre, ohne dass ich die Leistung bekommen hätte, weil es eine monatliche Datendrosselung gab. Total bescheuert.
Gut, das ist jetzt kein Modell, was die Telekom
eigentlich... Ja, aber ich finde, unabhängig davon, diese Drosselungsidee, du hast zu viel in deinen Einkaufstüten, jetzt darfst du nichts mehr reinpacken.
Ja, das Problem, Christoph, ist halt schlichtweg. Wir haben Kunden, die immer mehr Leistung beanspruchen und wir können das nicht auf Dauer zu einem immer gleichen Preis machen. Das ist einfach das Problem. Und auch im Einkaufscenter kann ich meinen Einkaufswagen nicht bis unter die Decke stapeln und dafür einen pauschalen Preis nehmen. Alle Güter und Produkte zahle ich nach Leistung. Und Verbrauch, den Strom, das Wasser, all das sind Güter, die ich immer nach Verbrauch bezahle. Nur beim Internet wird erwartet, ich kann immer mehr Leistung für einen niedrigeren oder zumindest gleichbleibenden Preis haben. Und das funktioniert so
nicht. Ja, wobei die Telekommunikationsunternehmen sind ja von selbst auf die Idee gekommen, Flatrate Gigabytes anzubieten. Das war ja nicht eine Verbraucheridee.
Das ist richtig.
Das waren ja früher, gab es ja immer, du zahlst für das Kilobyte das und das. Und dann kamen die Telekommunikationskonzerne auf die super Idee, machen wir Flatrates.
Damit
dann
haben die Leute ohne sich Gedanken machen zu müssen, surfen können. Das super. War eine richtige Entscheidung und ich bin auch überzeugt davon,
dass offensichtlich nicht.
Dass die meisten doch, um die Leute überhaupt mal zum Internet zu bringen, war das die richtige Entscheidung. Ich bin auch überzeugt davon, dass die allermeisten Kunden, wir gehen bisher davon aus, dass es ja über 90% der Kunden sind, auch niemals an die Grenzen ihres Tarifs kommen werden. Und für alle anderen gibt es ja eine Lösung. Und vor allem, es gibt eine flexible Lösung. Wenn jemand jetzt im Sommer weniger braucht, weil er dort weniger surft, im Winter aber mehr Videos ansieht, dann bucht er in den Wintermonaten halt ein bisschen was hinzu. Ich denke, das ist flexibel und es ist leicht handelbar. Und wir werden, um das nochmal zu sagen, mit Sicherheit auch für den sehr vielen Nutzer ein Paket schnüren, das für ihn attraktiv ist. Keine Ahnung, ob das ein Terabyte umfassen muss oder was auch immer, aber es wird was geben.
Kann es sein, dass die Aufregung deswegen jetzt auch ein bisschen groß ist, weil erstmal in den Einsteigertarifen und vielleicht erst in den richtig großen, sehr schnellen Internetpaketen mehr als 75 Gigabyte drin ist. Dass diese 75 Gigabyte, die jetzt da einfach immer im Raum stehen, dass die einfach vielen Personen als zu wenig gelten. Die Stern.de hatte diese Woche ein Voting und da hatten fast 90% gesagt, dass die 75 Gigabyte viel zu wenig sind. Kann das sein, dass es einfach daran liegt, dass diese Grenze, die jetzt durch den Raum geht, schon zu niedrig ist?
Wie gesagt, also unsere Zahlen sagen, dass der Durchschnittskunde heute 15 bis 20 Gigabyte braucht. Das sind die Zahlen, wie wir sie heute haben. Aber diese Zahlen, auch die 75, sind nicht in Stein gemeißelt. Wenn wir sehen, ich meine, wir gehen ja davon aus, dass sich das Datenvolumen erhöhen wird, ganz sicher. Es ist ja auch von 15 bis 20 bis 75 ist es ja ein ganz schöner Schritt. Wenn wir dann sehen, der Durchschnittsuser braucht deutlich mehr, werden wir diese Grenzen anpassen. Aber das sind die, die uns heute realistisch erschienen sind. Und heute hatten wir diesen Schritt angekündigt, deswegen haben wir sie da reingesetzt.
Okay, an Gegenfrage dazu, hältst du die Volumina, die in den Mobilfunktarifen angeboten werden, für ausreichend und realistisch gleichermaßen?
Auch der Mobilfunk ist ein extrem wettbewerblicher Bereich. Wenn Kunden mit unseren Angeboten, und von denen bin ich überzeugt, dass sie gut sind, das zeigen uns ja auch unsere Kundenzahlen, wenn die davon nicht überzeugt wären, dann würden sie zu Vodafone, zu O2 oder zu E-Plus wechseln. Das ist die Freiheit des Kunden zu entscheiden, welches Angebot ist für mich attraktiv. Und ich werde den Kunden dann nicht sagen, das hast du zu nehmen oder das hast du nicht zu nehmen. Entweder es spricht ihn an oder wir werden das an unseren Zahlen sehen und dann sehr schnell umsteuern.
Wenn der Preis erhöht worden wäre, jetzt pauschal für alle, dann sagst du ja, die Kunden wären davon gelaufen. Mhm. Und ich glaube, so wird es jetzt auch sein.
Bis dato sehen wir es nicht. Wir hören das zwar immer, aber bis dato faktisch an den Kündigungszahlen sehen wir keine Bewegung dergleichen. Ich glaube, wir führen hier eine Diskussion in einem sehr abgeschlossenen Bereich. Ich glaube, der Großteil der User da draußen kommt mit diesen Volumina locker hin. Aber nochmal, es geht mir auch nicht darum, Heavy-User zu diskreditieren oder sowas. Es ist völlig okay, dass Leute deutlich mehr Volumen brauchen. Das ist völlig in Ordnung. Und diese Kunden wollen wir auch. Und wir werden diesen Kunden ein Angebot machen, was für die attraktiv ist.
Beispiel Finnland oder Skandinavien. Ja? Da gibt es so eine Art Grundrecht auf Internet. Und das wird dir hingelegt und das hast du einfach. Das hast du gesetzlich zugesichert. Und sowas braucht es hier eben auch.
Ja,
und
dann muss es verstaatlichen. Dann muss der Staat sich darum kümmern. Aber ich dachte,
Nein, muss er nicht, das muss gesetzlich regeln.
Dann musst du halt schauen, dass die Unternehmen können die Gelder halt nicht vom Himmel holen. Die Gelder müssen irgendwo reinkommen. Solange privatwirtschaftlich das Netz ausgebaut werden muss, müssen die Unternehmen auch die Chance haben, die Gelder zu erwirtschaften.
Das ist auch eine Frage, die mich jetzt mal wirklich von jedem Einzelnen hier in der Runde interessiert. Regelt die Politik gerade genug oder zu wenig? Oder was müsste die Politik jetzt machen, um vielleicht auch nochmal auf den Kommentar von Sascha Lobo bei Spiegel Online zurückzukommen? Fangen wir vielleicht mal bei der Telekom an.
Aus unserer Perspektive hat die Politik den Bedarf an Breitbandausbau inzwischen richtig erkannt. Wir sehen es jetzt auch an den letzten Regulierungsentscheidungen, auch zu Vectoring, dass tatsächlich neue Anreize gesetzt werden, dass Infrastrukturunternehmen das Geld in die Hand nehmen, um den Spaten in die Hand zu nehmen und das Netz weiter auszubauen. Ich glaube, da geht es tatsächlich in die richtige Richtung.
Aber erkannt heißt, noch nicht genug getan.
ja, noch nicht genug getan ist. Bis dato sind die Entscheidungen nicht tatsächlich umgesetzt. Bei der Bundesnetzagentur findet momentan noch die nationale Konsultation statt, was Vectoring betrifft. Und dann bleiben natürlich Bereiche in ländlichen Gebieten, in denen sich der Breitbandausbau für kein Unternehmen rentieren wird. Und da wird es Unterstützung der öffentlichen Hand brauchen müssen, um dort die Deckungslücke zu schließen.
Ich meine, die öffentliche Hand ist natürlich leider auch nicht, gerade in ländlichen, strukturschwachen Gebieten, gut durchfinanziert. Da beißt sich ja dann irgendwie die Katze ein bisschen in den Schwanz. Ne? Also das Problem kriegen wir irgendwie.
Die Mittel dafür kommen ja dann auch nicht aus den ländlichen Töpfen, sondern die kommen dann von der EU beziehungsweise von der Bundesregierung.
Also das ist wirklich ein großes Thema. Wir erleben das ja ständig. Wir haben deutlich weniger Zuschauer auf dem Land. Das heißt, da wird eine komplette Bevölkerungsgruppe von der Entwicklung zurückgelassen. Und da
und
muss
das ist das eigentliche Problem.
Das ist wirklich das eigentliche Problem. Ja, das ist ein Riesenproblem. Und wenn ich dann danach gefragt wird, was macht die Politik? Wir haben es ja jetzt an diesem Beispiel gesehen. Da kommt dann ein Minister, schreibt einen Brief, aber eigentlich haben die untergeordneten Behörden das alles schon in trockene Tücher gebracht. Und das ist mein Eindruck, viele Politiker, die hier Entscheidungen treffen oder sich mit diesem Thema beschäftigen, haben nicht den Einblick und können nicht ganz nachvollziehen, welche Bedeutung dahinter steht. Das merken wir ja auch. Es ist überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es Menschen gibt, die Millionen erreichen und was für eine wichtige Rolle sie inzwischen in der Gesellschaft spielen, in der jungen Zielgruppe. Das ist da noch nicht angekommen. Und so ist auch vieles nicht angekommen, was sich im Netz tut. Das Problem ist, man muss im Netz aktiv sein, um mitzubekommen, was im Netz passiert. Wenn man sich das erzählen lässt, wird man es nie verstehen. Da habe ich wirklich große Befürchtungen, dass einfach das Verständnis fehlt. Und das Verständnis kann man nur erlangen, wenn man selber dort unterwegs ist.
Aber das ist meine Befürchtung. Das ist Teil des modernen gesellschaftlichen Lebens. Ja, das Internet ist das Leben. Und man sollte einen Anspruch darauf haben, wie auf eine Stromleitung und einen Wasseranschluss. Ja? Und dass ich das mal sagen würde, aber Argumentation hin oder her, Rösler und Sascha Lobo haben leider völlig recht. Ja.
Das heißt?
Das heißt, die Politik muss da handeln und zum Glück haben wir noch genug Zeit. Ja? Also wir haben noch genug Zeit, bis 2016 wird das Next Generation Network von der Telekom an den Start gebracht, was die technische Umsetzung der Drosselung ermöglicht und bis dahin ist noch Zeit, 18. das gesetzlich zu regeln und zu verhindern. 18, bis
also
es ganz
fertig
ist. Also
wir haben die IP-Plattform schon jetzt aktiv, aber bis 18 soll die Umstellung tatsächlich realisiert sein. Das ist nicht gleich das gleiche Thema.
Naja, und jetzt haben wir gerade Wahlkampf, da wird sowieso nichts passieren. Aber die nächste Bundesregierung hat da die Möglichkeit einzugreifen.
Und was zu tun, genau, Timo, was zu tun?
Nein, einen gesetzlichen Anspruch auf Internet zu geben.
Und der wie finanziert wird?
Immer den Ausbau vielleicht auch zu fördern, von mir aus einen digitalen Groschen von mir aus, der auf, weißt du, wie die Kirchensteuer eingezogen wird, damit dieses Land nicht im Mittelalter versinkt. Wir haben mit der Drosselung Zustände wie in den 90ern.
Wie gesagt, nochmal, erstmal haben wir das Netz nicht der 90er. Ich glaube, wir haben alle auch zu Hause Anschlüsse, die anders sind, als in den 90ern waren.
Ja, auf dem Land nicht.
Doch, und wie gesagt, die Volumina sind bis dato, wie sie kalkuliert sind, für die meisten Kunden völlig ausreichend. Und wem das nicht ausreicht, der wird dann halt ein paar Euro mehr in die Hand nehmen müssen. Aber so ist das nun mal.
Volker Geng passt aus, wo wir jetzt gerade noch in dem Politikbereich sind, hat gesagt, beruflich bin ich auf schnelles Internet angewiesen, täglich 2 bis 3 Stunden Recherche für die BBP, Upload großer Videodateien für diverse Kunden. So wie es für Pendler eine Pendlerpauschale gibt, braucht es dann auch eine staatlich subventionierte, weil arbeitsplatzfördernde Surfpauschale. Das ist seine Idee an dieser Stelle.
Zumindest eine kreative Idee.
Ja,
was mir jetzt seit der letzten Hand schon immer wieder durch den Kopf geht, dass eigentlich wir doch in einem Dilemma sind, weil wir befinden uns eigentlich in einer doch eher freien, marktwirtschaftlich geregelten Situation und möchten aber das eigentlich haben wie bei den Wasserleitungen und das oder wie bei Stromleitungen, also quasi dann doch in öffentlicher Trägerschaft. Eigentlich sagen wir, Internet in Highspeed müsste überall sein, bis ins letzte Dorf. Und ich glaube, darin sind wir uns alle einig. Jetzt haben wir nur unterschiedliche Auffassungen darüber, wer soll es bezahlen. Gibt es dafür eine Lösung, frage ich mich die ganze Zeit. Gibt es die wirklich? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Telekom jemals das bezahlen wird und auch nicht kann. Und
naja, wir machen es schrittweise. Also den
ersten Schritt
tun wir. Wir werden es nie auf einen Schlag tun können, das kann keiner. Und die Telekom ist auch nochmal nicht alleine. Wir haben unter, wir haben knapp 40% Marktanteil im Breitbandmarkt. Die anderen Wettbewerber sind genauso gefragt zu investieren. Das ist nicht nur Aufgabe der Telekom.
Sich genauso.
Herr Pähler bekommt es gerade an eigenem Leib zu spüren, was das für ein Schmerz ist, den Anschluss zu wechseln und umzuziehen. Ja, dann hat man wochenlang keinen Anschluss. Und es gibt einen Gezank, jetzt, wer jetzt auf diese Leitung drauf darf.
Aber das ist ja nicht der Standard. Es passiert zu häufig, aber es ist ja nicht der Standard.
Natürlich ist es der Standard. Nein. Ich habe noch kein einziges Mal erlebt, dass das wirklich rund läuft. Ja,
die werden nicht laut,
dass es nicht irgendwelches Gezanke gibt um irgendwelche Anschlussleitungen. Wenn es auf dem Land darum geht, ob jetzt irgendein Kaff angeschlossen wird oder nicht, dann gibt es Gezanke um die Leitungen. Da gibt es Probleme ohne Ende.
Ich habe hier noch eine Frage per Twitter reingekommen. In dieser Woche hat ja der Düsseldorfer Abiturient Malte Götz die Telekom besucht. Er hat unter seinem Arm mehr als 150.000 digitale Unterschriften gehabt, denn in den vorigen 10 Tagen hat er eine Online-Petition durchgeführt und er hat auch ziemlich schnell viele Unterschriften sammeln können, um gegen diese Änderung beim Thema Fairtrade zu protestieren. Und Joke fragt jetzt über Twitter, hat Malte Götz überhaupt eine Chance, mit seiner Petition auch nur irgendwas zu erreichen?
Also wie gesagt, er hat sich ja mit unserem Deutschlandvorstand getroffen am Donnerstag, die haben sich unterhalten. Und unser Ansatz war eben auch Herrn Götz klarzumachen, was unser Dilemma ist, was unser Problem ist, dass wir eben sinkende Einnahmen in einer Branche haben, die massiv investieren muss und dass wir dieses Problem irgendwie lösen müssen und glauben jetzt eine relativ faire Lösung gefunden zu haben, bei der an den einzelnen Stellschrauben, wie gesagt, die 75 Gigabyte, die 384 Kilobit, auf die reduziert werden soll. Über all das kann man noch diskutieren und dazu gibt es ja auch noch eine ganze Menge Zeit, die wir haben, bis wir das tatsächlich technisch umsetzen wollen. Aber die Richtung ist klar. Es kann nicht sein, dass die Preise immer weiter runtergehen.
Na, dann müssen sie eben erhöht werden. Das ist auch ein marktwirtschaftliches Gesetz, das man einfach befolgen muss. Qualität hat ihren Preis und die Kunden werden auch bereit sein, das zu bezahlen. Das wird jeder, der schon mal von O2 und Konsorten geschunden worden ist, mit schlechtem Service bestätigen können, dass es sich ja durchaus lohnt, bei der Telekom zu sein, wegen der Netzqualität und dem nicht immer unterirdischen Service, ja?
Timo, ja, bis zu einem gewissen Punkt sind Kunden bereit dafür, und ich glaube, dass unser Service deutlich besser geworden ist, sind Kunden bereit dafür, mehr zu bezahlen. Aber dieses mehr zu bezahlen ist für Otto Normalverbraucher bis zu einem gewissen Punkt halt eben nicht mehr nachvollziehbar, weil er sagt, ich brauche meinen Internetanschluss für nicht mehr. Und wenn er mehr als 10 Euro mehr kostet bei der Telekom, dann gehe ich eben zu einem anderen.
Stolker fragt, wird es für Heavy-User auch eine richtige Flat geben, zum Beispiel 100 Euro für unbegrenztes VDSL 200?
Es ist echt zu früh, um heute 2013 darüber nachzudenken, wie die Tarife in 2016 aussehen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wir wollen auch für Intensivnutzer ein Angebot machen, was für die attraktiv ist, ja.
Ich würde mir halt allgemein in diesem Markt mehr Ehrlichkeit wünschen, ja, und zu sagen,
wir haben noch solche Sachen, Timo, ich weiß, deinen Vorwurf kenne ich, den hast du mir auch persönlich in deinem Blog nochmal gemacht. Wir waren, ich glaube, extrem ehrlich. Es sind die ersten Gedankenpläne dazu sind geleakt. Wir haben daraufhin gesagt, wir könnten jetzt sagen, wie es sonst Unternehmen tun, kein Kommentar, wir sagen nichts dazu. Über Gedanken, über Spekulation äußern wir uns nicht. Wir haben gesagt, nee, wir sind so ehrlich und sagen, ja, wir denken drüber nach. Da war die Diskussion bei uns im Unternehmen noch nicht gefallen. War ein Prozess, noch gelaufen ist. Es gab noch diverse Gremien, die darüber entscheiden mussten. Wir haben gesagt, ja, wir denken darüber nach und wir sagen euch auch, warum wir darüber nachdenken. Also mehr Ehrlichkeit, als wir jetzt gezeigt haben, zu fordern, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
Okay, gut, dann anders formuliert. Ich wünsche mir Anschlüsse ohne den Blödsinn, der da so eingebaut wird. Ja? Also sowas wie bei Geschäftskunden auch angeboten wird. Keine Zwangstrennung, feste IPs. Solche Sachen, die dort einfach bei Privatkunden nicht angeboten werden. Wenn meine Leitung tatsächlich laut Modem 100 Megabit hergibt, wieso darf ich nur 50 Megabit bezahlen?
Also ich kenne jetzt nicht deinen persönlichen Anschluss, ich weiß nicht, was da jetzt das konkrete Problem ist, aber Fakt ist, wir richten uns natürlich mit unseren Angeboten an dem, was von Kunden in der Mehrzahl zumindest nachgefragt wird. Dass wir nicht immer jedes Individualbedürfnis befriedigen können, liegt einfach daran, dass wir ein Unternehmen im Massenmarkt sind.
Wenn wir jetzt nochmal abschließend vielleicht auch nochmal auf die Netzneutralität-Debatte zu sprechen kommen. Da hat ja dann, als René Obermann auf den Brief von Philipp Rösler geantwortet hat, hat er ja auch tatsächlich nochmal gesagt, dass er die Art, wie der Begriff Netzneutralität in diesem Zuge mit eingebaut wird, das hat er deutlich kritisiert. Inwieweit müssen wir denn das jetzt nochmal trennen zwischen, okay, wir müssen irgendwie akzeptieren, das Internet wird teurer, ja, So. Und die andere Geschichte, dass dann hier die Netzneutralität es dann nicht mehr gibt, wobei einige argumentieren, ja, spätestens seit dem Spotify-Deal gibt es die auch nicht mehr. Wo stehen wir denn jetzt gerade beim Thema Netzneutralität?
Also ich finde diese Begrifflichkeiten eigentlich, die spitzen es auf Dinge zu, die vielleicht, ja, die ist eigentlich zu sehr spezialisieren. Ich glaube, dass es für unsere Demokratie wahnsinnig wichtig ist, dass jeder Zugang zu den Medien hat. So, und das Internet ist nun mal zum wichtigsten Medium und wir sind noch ganz am Anfang, das darf man nicht vergessen, wir sind noch ganz am Anfang. Es wird zu einem ganz wichtigen Instrument um Demokratie und zu einem besseren Instrument, als wir es bisher hatten, weil eben die Doorkeeper, die Torwächter fehlen, die wir bisher hatten. Es ist ein ganz tolles Mittel, um Demokratie zu ermöglichen. Und deshalb halte ich es unabhängig von Netzneutralität und allen Diskussionen für wichtig, dass jeder Bürger einen uneingeschränkten Zugang hat. Das ist wahnsinnig wichtig. Und die Diskussion Netzneutralität, wie wird das bezahlt und so weiter, mich persönlich, muss ich ehrlich sagen, interessiert mich nicht. Die Beteiligten, und das ist Politik, das sind die Telekommunikationsunternehmen, müssen dort eine Lösung finden. Ansonsten ist das Demokratie- und gesellschaftsgefährdend.
Richtig.
Wir haben Privilegierte und wir haben Nicht-Privilegierte. Wir haben dann plötzlich eine Klassengesellschaft, die über den Netzzugang definiert wird. Das wird passieren, das ist dann einfach so. Und das ist nicht gut, glaube ich.
Das ist jetzt schon so. Du kannst auf dem Land halt keine irgendwie dicke Internet-Startup-Bude hinstellen, weil es da kein Netz gibt.
Ja, du kannst als Unternehmen kannst du den eigenen Zugang legen lassen. So ist es ja nicht. Es ist nicht so, dass Unternehmen da die gleichen Voraussetzungen haben wie der Privatkunde. Nur, wie gesagt, auch für uns als Unternehmen muss es sich rechnen, ein Netz auszubauen. Und es rechnet sich halt leider nicht in allen Fällen. Auch wenn wir alles tun, um eine bessere Breitbandversorgung für möglichst viele Menschen zu erreichen.
Herr Peller, du machst dir gerade fleißig Notizen.
Ich habe mir zwei Worte aufgeschrieben, Demokratiegefährdung. Das ist eigentlich nur ein Wort, ne? Ich habe einen Bindestrich gemacht, deswegen liest es sich gerade wie zwei. Ich sehe das schon als Gefahr und deswegen bin ich da auch, glaube ich, bei dir, Christoph, zu sagen, wenn nicht jeder wirklich frei sozusagen up- und downstreamen kann, habe ich da eine Beschränkung. Und dann zu sagen, jeder, der mehr nutzen möchte, kann mehr bezahlen, das kann ich erstmal auch logisch nachvollziehen. Was ich mich nur frage, wir haben noch gar nicht richtig über die Leute gesprochen, die vielleicht sozusagen nicht nur begrenzte Daten dann haben, sondern auch ein begrenztes Geld. Also möglicherweise sich eben diese Zugänge dann nicht erkaufen können. Wenn man sagt, alle haben die ausreichenden Geldmittel zur Verfügung, dann mag das ja sogar funktionieren. Da rede ich jetzt gar nicht mal unbedingt über, ich sag mal, einen kleinen Podcaster gegen ein Riesenunternehmen wie Google, sondern vielleicht tatsächlich über den ganz normalen Nutzer, der auch in der Rezipientenperspektive ist, der sagt, ich möchte alle Dienste, und das wird immer stärker streamingbasiert sein in der Zukunft, immer datenintensiver werden, da sind wir uns ja auch alle einig, er möchte die einfach nur nutzen können, er möchte noch nicht mal als Medienproduzent auftreten. Wie kann er das bezahlen? Naja,
das ist eine Frage, die wir auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr klären können.
Das ist aber schade.
Der heutige Online-Talk ist dann schon viel zu schnell zu Ende gegangen. Und deswegen sage ich herzlichen Dank hier in die Runde. Philipp Lang von der Telekom, Christoph Krachten und Timo Hetzel vom Bits und So Podcast.
Dankeschön.
Wir hören uns dann wieder schon in diesem Monat zum nächsten Online-Talk mit Daniel Fien und Herrn Pähler. Und zwar am 4. Samstag im Mai. Und das wird der 25. Mai sein.